Mensch, Natur, Einklang. So leben wir im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Lernt mit uns die Menschen kennen, die jeden Tag dafür sorgen. In Bayern, Hessen und Thüringen. Zusammen sind wir alle die Biosphäre Rhön.
Hier ist wieder Julia Rösch vom Biosphären-Podcast und heute sind wir zu Gast in Dörren-Solls bei der Familie Ennenbach. Mir gegenüber sitzt Milo Ennenbach und er betreibt hier solidarische Landwirtschaft. Jetzt hat er gerade schon gesagt, da redet er öfter drüber, aber für alle, die noch nicht genau wissen oder auf eurer Homepage waren, was solidarische Landwirtschaft bedeutet, kannst du es nochmal kurz erklären, was ist solidarische Landwirtschaft?
Ja, natürlich erstmal hallo und willkommen, Julia. Schön, dass du da bist heute. Ja, solidarische Landwirtschaft lässt sich schwer erklären, aber auch einfach manchmal. Es hängt davon ab, wie man es betrachtet. Aber im Grunde ist es ein Zusammenspiel von Erzeuger, Erzeugerinnen, also in dem Sinne die Bauern, und Verbraucher, Verbraucherinnen. Also wo man auf einer bestimmten Art zusammenkommt und auf einer bestimmten Art die Landwirtschaft gestaltet. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob wir ins Detail gehen wollen oder ob das jetzt erstmal so die Beschreibung reicht.
Ich glaube, so richtig viel kann man sich noch nicht drunter vorstellen. Also ja. Wir kennen, Landwirtschaft ist in der Rhön ja sehr vielfältig. Ne? Wir haben verschiedene Spezialisten, die sich auf bestimmte Themen konzentriert haben. Wir haben Ackerbauern, wir haben Milchviehbetriebe, wir haben Landschaftspflegebetriebe. Wir haben große, kleine, Haupterwerb, Nebenerwerb. In Thüringen traditionell jetzt schon sehr große, eben Genossenschaften und so weiter. Aber sowas seid ihr nicht, ne?
Nee, ich will nicht sagen auf keinen Fall, aber das müsste man schon sagen, weil wir sind durchaus ein sehr kleiner Betrieb, ein Familienbetrieb. Und hauptsächlich vermarkten wir über die solidarische Landwirtschaft. Und das funktioniert so, dass wir sogenannte Mitglieder haben, die sich ein ganzes Jahr für uns entscheiden. Das heißt, sie unterschreiben einen Vertrag über ein ganzes Jahr, bezahlen monatlich einen festgelegten Beitrag, mit dem wir sozusagen rechnen können. Also wir haben so eine gewisse Planungssicherheit. Und diese Menschen bekommen dann, diese Mitglieder bekommen aber auch über das ganze Jahr wöchentlich Gemüse geliefert. Also so ein Jahr hat ungefähr 52 Wochen, wir liefern 50 Wochen. Mhm. Also auch im tiefsten Winter, wenn wir hier minus 20 Grad haben, gibt es von uns Gemüse. Und auch, muss man heutzutage sagen, auch im Sommer bei 30, knapp 40 Grad im Schatten, gibt es bei uns Gemüse. Mhm. Genau, und sehr vielfältig.
Mhm. Wie viele Leute könnt ihr denn damit Gemüse versorgen? Weil ich stelle mir gerade vor, das braucht ja eine riesige Planung, dass man so anbaut, dass man eben die ganze Gemeinschaft ein ganzes Jahr lang immer versorgt hat, also dass es auch immer was gibt.
Genau, also offiziell in der solidarischen Landwirtschaft rechnet man mit 1 Hektar sind 100 bis 120 Ernteanteile. Mhm. Ein Ernteanteil ist nicht gleich ein Haushalt, mhm. sondern das ist durchaus vielleicht zwei Haushalte, weil sozusagen wir bieten zum Beispiel einen halben und einen ganzen Ernteanteil an. Und das heißt, ein Haushalt kann auch nur einen halben Ernteanteil beziehen. Mhm. Um nochmal zurückzugehen, was ist ein Ernteanteil? Das heißt, ich erwerbe mit diesem Jahresvertrag einen Teil der Ernte und in dem Sinne einen Ernteanteil. Und wir sind momentan bei ca. 90 Haushalte und das sind ungefähr 60 Ernteanteile. Mhm. Und das ist, was wir momentan zu zweit, ne, meine Frau und ich, alleine von der Arbeitskraft auch schaffen. Mhm. Mehr, denke ich, wird dann ein bisschen zu körperlich, mhm. also wird zu anstrengend. Mhm. Und wir haben auch das Motto, klein, aber fein.
Ja. Genau. Das heißt, ihr habt schon ganz gut zu tun, ihr habt schon viele Leute, die einen Ernteanteil bei euch, wie sagt man da, gekauft haben oder unterschrieben haben dafür, aber es wäre noch ein bisschen Platz, oder, wenn noch jemand kommt, der was haben möchte, oder geht es jahresweise, wie kommt man überhaupt zu einem Ernteanteil?
Im Januar? Also die Saison geht immer bei uns im Mai los. Das mhm. ist von Solawi zu Solawi. Solawi ist die Kurzform von mhm. solidarische Landwirtschaft. Immer sehr unterschiedlich. Wir starten im Mai und enden in dem Sinne Ende April des nächsten Jahres. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, okay, hört sich super an, habe ich Interesse, kann man sich bei uns erstmal nur anmelden. Das heißt, man kommt auf die Warteliste. Und sobald die Saison wieder losgeht oder tatsächlich, wenn jemand abspringt, das passiert natürlich auch, dass jemand sagt, ey, das ist doch nicht so mein Ding, ich will lieber wieder es woanders beziehen, dann könnte man nachrücken oder praktisch dann zum Saisonanfang kontaktieren wir die Menschen. Und tatsächlich ist es so, wir haben eine Warteliste, die ist dieses Jahr sehr geschrumpft, weil wir einen etwas größeren Sprung gemacht haben in der Belieferung der Menschen. Und aber man kann sich jederzeit bei uns anmelden, wenn man zum Beispiel dieses Podcast hört und sagt, ey, da muss ich unbedingt hin, das ist in meiner Reichweite. Da kann man auf unserer Internetseite eben dieses Formular finden und ausfüllen.
Okay, was gibt's denn gerade? Also jetzt ist Ende Juni. Was erntet ihr gerade? Was wäre die Woche im Ernteanteil drin?
Genau, also das ist dann immer so die tolle Frage. Also Landwirtschaft ist natürlich ein saisonales Geschäft. Das heißt, man hat im Sommer eher Fruchtgemüse, als im Winter hat man eher Wurzelgemüse oder Kohlgemüse. Und ist auch sehr wetterabhängig. Das heißt, man kann sich natürlich einen Saisonkalender holen und sagen, ey, eigentlich müsste ich jetzt im Juni Blumenkohl kriegen. Aber ja, wenn der Blumenkohl nicht wächst oder von Schädlingen gefressen wird, dann gibt es eben keinen Blumenkohl. Und momentan ist es so, dass wir mit dem Frühjahr sehr zu kämpfen hatten und der direkt danach Trockenheit und Hitze auch sehr zu kämpfen hatten. Und deshalb die Ernteanteile immer noch nicht so üppig ausfallen. Das wird aber stark kommuniziert, das wird ganz klar mitgeteilt, warum, wieso, weshalb es so ist. Und also warum gibt es im Juni, man müsste sagen, ja, das ist Sommer, da müsste es doch was geben, gibt es noch so wenig Gemüse, das wird halt mitgeteilt. Das ist so Teil dieser solidarischen Landwirtschaft. Aber zurück zur Frage, also momentan ist es so, dass wir nach wie vor Salat haben. Wir haben Kohlrabi, wir haben Zwiebeln, wir haben Lauchzwiebeln, wir haben Fenchel, wir haben, was haben wir noch? Jetzt muss ich kurz überlegen, Radieschen, die Rettiche, die brauchen noch ein bisschen. Die Salatgurken fangen jetzt an, haben wir letzte Woche die ersten geliefert. Die Zucchinis fangen jetzt an. Genau, also es bewegt sich alles in dem Bereich so Blattgemüse. Die Zuckerschoten zum Beispiel haben wir letzte Woche das letzte Mal geliefert. Das reicht dann immer so für 2 Wochen. Und was gibt es noch?
Also das klingt doch schon mal lecker. Also ganz schön viel. Genau. Das Gemüse ist halt spät dran dieses Jahr, aber es kommt noch, ja.
Genau. Das Gemüse ist ja, und das ist, muss man auch noch dazu sagen, wir sind seit 3 Jahren hier und wir hatten kein Jahr, was dem anderen gleicht. Also es ist ein unheimliches Wechselwetter. Mal kommt der Frost mit minus 20 im Dezember, mal kommt er erst im Februar, mal kommt die Hitze schon im Mai, mal kommt sie erst im Juni, Juli, August, mal kommt der große Regen im August. Also das ist und dann auch alles extrem. Ja, das merken wir. Wir kriegen den Klimawandel hautnah mit. Wir sind jeden Tag draußen auf dem Acker. Wir kriegen den wirklich zu spüren. Und wir erkennen auch die Grenzen. Also nicht nur bei uns körperlich, sondern auch beim Gemüse. Ist es normal, dass wenn da ein Blumenkohl steht und dann sind halt 30 Grad im Schatten, bedeutet auf dem Acker sind 40, 50 Grad. Muss man sich vorstellen, dass das Gemüse dann sagt, nee, habe ich keine Lust mehr zu wachsen, ich gehe jetzt direkt in die Blüte. Und das ist halt zum Beispiel jetzt beim Blumenkohl passiert, dass der einfach dann direkt in die Blüte geht. Das ist einfach zu viel Stress. Da kann man so viel bewässern, wie man möchte, das wird nicht reichen, dass die Pflanze...
Jetzt sind wir schon beim ernstesten Thema. 30 Grad Hitze, das hatten wir bisher nicht mit der Rhön verbunden, dass das ein Dauerzustand ist oder dass das über längere Phasen anhält. Aber ihr konntet das schon beobachten, dass es also wirklich lange Hitzeperioden auch bei uns jetzt gibt, die dann, ja, eigentlich dachte man es, also ich habe bis vor ein paar Jahren immer wieder gehört, naja, Gemüseanbau in der Rhön ist jetzt nicht so die günstige Lage, ne? Also es gibt andere Gebiete, Knoblauchsland um Nürnberg oder bei Erfurt, wo immer traditionell auch viel Gemüse angebaut worden ist, hier in der Rhön jetzt nicht. Und jetzt sind wir vielleicht von dem zu kalt oder zu feucht ganz schnell zu trocken gesprungen. Dass es zwar auch, dass es jetzt gut möglich ist, Gemüse anzubauen, aber auch schon wieder schwierig wird.
Ja, genau, also mit diesem Thema praktisch die Rhön ist kein Gemüseanbaugebiet, wurden wir halt sehr stark konfrontiert, als wir gesucht haben. Und ich muss persönlich sagen, ich habe während der Ausbildung und nach der Ausbildung in vielen Bundesländern, vorwiegend im Osten, also in Thüringen, in Brandenburg, in Sachsen gearbeitet, mit unterschiedlichen Böden, mit unterschiedlichen Gegebenheiten, Lokalitäten und Gemüse kann man grundsätzlich überall anbauen. Mhm. Wie die Qualität, wie die Größe des Gemüses dann letztendlich wird, das entspricht natürlich nicht das, was man sich unter ideale Anbaugebiete vorstellt. Mhm. Aber im Grunde ist das möglich und wir können auch hier davon leben. Mhm. Wir kannten die Rhön noch gar nicht. Also ich persönlich kannte sie noch gar nicht. Mein erstes Lehrjahr habe ich eher bei Mühlhausen verbracht. Mhm. Da haben wir auch Gemüse angebaut und das ging auch. Und nochmal zu dem Wetter. Es ist, wie ich schon sagte, wir sind seit 3 Jahren hier. Wir haben kein Jahr, was dem anderen gleicht. Und letztes Jahr zum Beispiel, wo die Hitze ja schon jetzt bringe ich es vielleicht durcheinander, aber ich glaube, die Trockenheit hat schon tatsächlich im März angefangen. Mhm. Das war knallhart auf dem Acker. Also es war wirklich, wir mussten unsere Arbeitszeiten verschieben, wie jetzt, als würde man in südlichen Ländern arbeiten. Also mit Mittagsarbeiten ist, würde ich jetzt ohne zu zögern sagen, lebensgefährlich. Mhm. Also es ist, wie gesagt, wir sind jeden Tag draußen der Sonne ausgesetzt. Mhm. Scherzer, die Leute fragen immer aus Scherz, wo warst du? Du bist ja so braun. Mhm. Ich bin die ganze Zeit auf dem Acker. Also vielleicht hat man so heimlich ein bisschen damit gespielt zu sagen, ja, es kommt ja auch noch der Klimawandel, deshalb wird es besser mit dem Anbau in der Rhön. Aber im Grunde ist es tatsächlich so, dass wir das in diesen 3 Jahren schon gemerkt haben, dass da die Hitzewellen und dann darauf folgenden Starkregen, das ist auch für den Boden überhaupt nicht schön. Das heißt, müsste man eigentlich jede Woche, jede Kultur durchhacken, damit der Boden locker bleibt. Mhm. Weil das ist wie eine menschliche Haut im Grunde. Wenn da ständig feucht, sehr heiß, die fängt einfach an zu sprengeln, trocken zu werden, kaputt zu gehen. Mhm. Und so ist es mit dem Boden, Ackerboden. Wir müssten ihn eigentlich besser. Wir müssen zusehen, dass wir da nachhaltiger mit dem Boden umgehen. Mhm. Na, und da versuchen wir jetzt, wenn das jetzt nicht so weit geht, versuchen wir aber eben, dass wir größere Hecken machen, dass wir Mulchanbau machen, Tröpfchenbewässerung nutzen. Also, dass man da ein bisschen gegensteuert, dass man ein bisschen versucht, nachhaltiger zu arbeiten und die Kreisläufe aufrechtzuerhalten.
Da hast du gleich ein paar Maßnahmen genannt, wie man eben mit dem Klimastress, den wir jetzt gerade am Boden haben, umgehen kann. Ist das jetzt nur für Gemüse oder würdest du sagen, auch andere Anbauformen, Kulturen sollten das so machen? Also kannst du das empfehlen oder kannst du das vielleicht auch den Gärtnerinnen und Gärtnern empfehlen, die ja auch mit der Trockenheit zu kämpfen haben? Mulchen?
Ja, absolut. Also es gibt regelrechten Mulchanbau-Boom. Mhm. Also kann ich unheimlich empfehlen, ist das Beste, was man für den Boden machen kann, ihn zu bedecken. Er bleibt feucht, aber heißt nicht, dass man nicht mehr gießen muss. Mhm. Das muss einem bewusst sein. Ne? Wenn kein Wasser da ist, dann ist da kein Wasser. Da bleibt auch nichts feucht. Wie schon vorhin gesagt, wenn 30 Grad im Schatten sind und die Sonne ist prall, dann sind auf dem Acker 40, 50 Grad. Da ist der Mulch, schützt zwar den Boden, aber erzeugt keine Feuchtigkeit. Deshalb kann ich diese Methoden einfach der Tröpfchenbewässerung, des Mulchanbaus einfach sehr empfehlen, jeden. Und nochmal zur anderen Frage, gibt es andere Möglichkeiten? Jetzt in der Landwirtschaft grundsätzlich, ja, gibt es tatsächlich. Und da sind wir, aber da wird es ein bisschen komplizierter, weil da stellen wir halt diese komplette Fruchtfolge, die wir heutzutage in der Landwirtschaft haben, um, indem wir halt Zwischenfrüchte anbauen oder Untersaaten machen. Aber und das muss man aber dann lokal gucken, passt das zu mir, also passt das zum Landwirt, zur Landwirtin, passt das überhaupt in meiner Fruchtfolge, was bringt mir das? Natürlich bringt es immer was, den Boden zu schützen, aber es muss ja auch praktisch bleiben, funktional. Ne? Also es bringt halt einem, weiß ich nicht, einem Getreidebauer nicht wirklich was, wenn er da eine Kleeuntersaat macht. Die Kleeuntersaat wäre ja eher was dann für den Tierhalter. Mhm. Klar kann man in Kooperation eingehen, aber es gibt viele Möglichkeiten und ich denke, jeder Landwirt, jede Landwirtin sollte sich damit jetzt beschäftigen, weil das ist, wir haben da keine Wahl eigentlich im Grunde.
Auf alle Fälle, ja.
Wie es gerne gesagt wird, dass die Natur, das Wetter ist radikal.
Ja, und ich glaube auch nicht an die große technische Lösung, die man dann da beiführen kann, also im großen Stil bewässern, sehe ich für die Rhön nicht. Und dann muss man sich was einfallen lassen, wie man dann mit den Gegebenheiten umgehen kann. Ja. Was war denn auf euren Flächen, bevor ihr Gemüse darauf angebaut habt? Und wie war da der Start?
Genau, also wir sind praktisch von 0 auf 100 mussten wir anfangen. Wir hatten Grünland und haben dies teils nur umgebrochen. Wie ich schon sagte, wir haben ziemlich breite Wege, ziemlich breite Heckenstücke zum Schutz. Und der Start eben auf diesem Grünlandumbruch ist natürlich immer sehr schön, weil das ist, der Boden hat geruht, er ist locker, er ist voller Nährstoffe und lässt sich schön damit arbeiten. Aber bis heute noch können wir das Gleiche sagen. Der Unkrautdruck ist zwar gestiegen, weil man nicht über jedes kleines Beikraut entfernen kann und sich dann aussamt. Aber im Grunde ist dieser grünlandse Ackerboden immer noch ziemlich gut, immer noch ziemlich schön zu arbeiten. Und wir haben aber dann im zweiten Jahr, glaube ich, ein Stück Ackerland dazu pachten können. Und da merkt man sofort den Unterschied. Mhm. Also zwischen einem Boden, der schon ständig bearbeitet wurde, und zwischen so einem Grünlandstück. Und da haben wir die zwei Extremen, sage ich mal, und müssen schauen, dass wir da diesen Ackerboden auch wieder fluffiger hinkriegen.
Wie kannst du auf so einen Boden eingehen, so einen dauerbewirtschafteten Ackerboden? Was kann man da tun?
Na, wir arbeiten sehr viel mit Grünschnittkompost. Mhm. Und das heißt, wir geben dem Boden nicht nur Nährstoffe, sondern auch den Bodenverbesserer, nennt man auch regelrecht. Kompost ist ja ein Bodenverbesserer, das heißt, der macht den Boden fluffiger. Er hält auch besser Nährstoffe, er hält auch besser Wasser. Das ist aber ein Prozess. Das heißt nicht, das ist nicht so wie, ich drücke auf OK und dann ist es okay, sondern das ist ein langjähriger Prozess, den wir da erzeugen. Und nicht nur Grünschornkompost, sondern man muss dann auch viel mit Gründüngung arbeiten. Also wir arbeiten viel mit Wickroggen. Das heißt, da sind dass der Boden, wie schon gesagt, bedeckt bleibt, aber auch immer schön durchwurzelt ist. Mhm. Na, und da erzeugt man durch die Durchwurzelung des Bodens ja auch eine gewisse Krumme, auch eine gewisse, wie soll man sagen, Fluffigkeit, dass er ein bisschen lockerer ist.
Mhm. Okay, und beim Herkommen habe ich schon die Hühner gesehen. Du hast auch darauf hingewiesen. Wie kommen die Hühner ins Spiel? Was ist deren Job bei der solidarischen Landwirtschaft?
Genau, also vielleicht muss man das auch nochmal differenzieren, weil die solidarische Landwirtschaft ist ja praktisch die Vermarktung.
Ja.
Und das, was wir jetzt haben, ist ja der anbautechnische Erde.
Das war bloß als Namen jetzt. Ne? Ja, also, wie kommen die bei eurem Betrieb ins Spiel, die Hühner? Was machen die?
Genau, also die Hühner sind bei uns ganz klar Nährstofflieferanten, also Düngerlieferanten. Mhm. Die Eierproduktion und der Verkauf der Eier ist eher so tatsächlich eher bei uns so das Nebenprodukt wirklich. Die Hühner haben halt einen Kot, der unheimlich stickstoffreich ist. Der ist natürlich auch sehr scharf. Mhm. Und deshalb wird er bei uns, kommt der Grünschnittkompost wieder im Spiel. Der wird bei uns mit dem Grünschnittkompost schon im Stall vermischt und wird dann praktisch getrocknet und dann aufs Feld aufgebracht. Und wird aber auch nur zu Starkterrakulturen. Starkterrakulturen sind zum Beispiel Kohl, kennt man am besten, Kohlkulturen. Nur diese bekommen halt diesen starken Dünger. Mhm. Die Hühner haben auch eine zweite oder eine dritte Funktion, das ist eben Schädlingsbekämpfung. Mhm. Also Hühner sind perfekte Schädlingsjäger. Das heißt, sie können durchaus ziemlich einfach Schneckengelege ausfindig machen, ne, indem sie scharren, indem sie das dann auspicken. Und dann ist halt dieser Schädlingsdruck auch geringer. Und deshalb laufen die, also nicht laufen, Also deshalb geht ja auch dieser mobile Hühnerwagen, den wir haben, mit in die Fruchtfolge ein, mit auf den Acker mit ein und wird damit einbezogen. Mhm. Also das ist auch, da sind wir auch wieder bei diesem Kreislauf, also möglichst zu schauen, okay, die Hühner sind nicht nur da zum Eier zu produzieren, sondern sie haben durchaus mehr Funktion in der Natur, sage ich jetzt mal so grob, als man so denkt.
Mhm. Sehr gut durchdacht, was ihr alles euch einfallen lasst, um euren Boden fit zu machen. Kommen wir mal zu den Menschen. Also du hast ja gerade schon darauf hingewiesen, solidarische Landwirtschaft ist dann das Konzept, was nach dem Anbau kommt. Also Vermarktung und Einbeziehung der Menschen, die das Gemüse essen. Wie seid ihr da aufgenommen worden? Von wie weit kommen die Menschen her? Und ja, was sagen die?
Ja, ist eine sehr interessante Frage, weil tatsächlich ist es so, dass wir sind praktisch 2018 wieder zurückgekommen hier. Also meine Frau stammt hier aus der Region und mit der Idee halt auch, wir wollen hier solidarische Landwirtschaft machen. Wir wollen ökologische Landwirtschaft, möglichst einen eigenen Hof finden. Und ich habe dann 2019 gleich angefangen, Werbung zu machen, eine Internetseite aufgebaut und natürlich Infoveranstaltungen organisiert. Und bei der ersten Infoveranstaltung im Frühjahr 2019 waren wir wirklich schon ein bisschen sehr aufgeregt. Mhm. Was kommt? Also es war die entscheidende Frage, was passiert jetzt? Und wir haben halt mit niemanden oder 15 Leute gerechnet, die irgendwie so, ach, das hört sich schön an, ich gehe da mal hin. Aber es war tatsächlich so, dass in dem Rathaus Wasungen dieser Saal knacke voll war. Und deshalb waren wir so, wow, okay, überwältigt. Und ja, haben unser Konzept vorgestellt, haben sehr viel Zustimmung bekommen und dann ging das halt los, dass die Suche, sage ich mal, real wurde, die Suche nach einem geeigneten Standort, wo wir uns im Betrieb gründen können, aufbauen können. Und wir haben dann ziemlich schnell eben durch die viele Werbung, nicht nur durch die Infoveranstaltung, sondern auch in der Zeitung, dann einen Tipp bekommen eben, zu diesem Gehöft hier in Dürnsohls und nach einer langwierigen Zeit haben wir halt diesen Hof hier kaufen können. Mhm. Ende 2019 und sind 2020 im April schon hier eingezogen und haben September 2020 schon die ersten 25 Ernteanteile verkauft bzw. bedient. Also es ging alles sehr schnell, aber es musste halt auch so schnell gehen, weil, blöd gesagt, irgendwo muss das Geld ja herkommen.
Ja, genau. Es ist ja euer Hauptberuf, ne?
Ja.
Ja. Genau. Und die Leute sind geblieben oder sind immer mehr dazugekommen? Was ja wirklich was Neues war, ne? Also es gab jetzt hier kein Vorbild, kein Muster.
Genau, also für die Region hier im Landkreis Schmalkalden-Meining, für die Region hier in der Rhön, in der vorderen Rhön ist es absolut was Neues. Es gibt zwar eine Solawie auch bei Eisenach, aber das ist halt schon mal zu weit weg. Aber es war was ganz Neues und in dem Sinne hatten wir durch die Infoveranstaltung eine ziemlich so Listen gemacht und konnten halt ziemlich schnell eben, wie ich schon sagte, diese 25 Ernteanteile bedienen. Und ich glaube, im 2021 waren das auch schon 40 Ernteanteile. Und 2022 waren das dann 50 Ernteanteile und dieses Jahr sind wir eben bei 60. Na, und man merkt schon, also wir versuchen keine großen Sprünge zu machen, sondern versuchen wirklich klein zu bleiben, weil wir müssen ja auch immer selber schauen, als Paar, als Familie, dass wir da auch nicht zu kurz kommen, dass wir auch nicht eben zu viel machen. Mhm. Und zu den Menschen, ja, wir haben eine Kerngruppe, die sehr aktiv ist. Also da ist schon, da entsteht langsam aber sicher auch so eine Gruppendynamik und das ist halt, was wir eigentlich auch in der solidarischen Landwirtschaft wollen. Um auch nochmal zum Konzept zurückzukommen, solidarische Landwirtschaft ist nicht nur eben, ich verkaufe euch Gemüse und zwar nicht nur nebenbei, sondern und auch nicht danach, sondern es ist halt, ich verkaufe, wir versuchen gemeinsam die Landwirtschaft zu gestalten. Das heißt im Grunde, dass jemand, der ein Mitglied, auch wirklich transparent mitbekommt, was hier auf dem Hof los ist und was kostet. Also es gibt die sogenannten Mitgliederversammlungen einmal im Jahr, bei uns meistens im September, wo wir so einen Rückblick, Ausblick machen. Also wie war das Jahr, wie wird das Jahr und wo wir die tatsächlich auch die Finanzen darstellen. Also die Mitglieder kriegen mit, so viel hat das Saatgut gekostet, so viel kostet meine Krankenversicherung, so viel kostet Cindys Gehalt, Cindys Krankenversicherung. Also sie kriegen hautnah mit, so viel kostet die gesamte Landwirtschaft. Weil das muss man halt berücksichtigen, wenn man Produkte bezieht von einem Landwirt. Da kostet die Tomate vielleicht 5 Euro das Kilo, aber da ist ja viel mehr dahinter. Da ist ja auch die Bewässerung, da ist die Arbeitskraft und so weiter und so fort. Und das ist halt, was wir halt durch die solidarische Landwirtschaft transparent machen und den Leuten bewusst machen, was kostet eigentlich Landwirtschaft, was kosten eigentlich Lebensmittel. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, durch diese festgelegten Beiträge nimmt man dem Gemüse seinen Preis. Mhm. Also wir sagen, wir stellen die Ernteanteile nicht so zusammen, dass wir sagen, ah, okay, ein Kilo Tomaten 5 Euro und, weiß nicht, 2 Salatköpfe 3 Euro, da sind wir bei 8 Euro. Ach, und das muss für die Woche dann reichen. Na, wenn man das durch 4 teilt, müsste das der Wochenpreis ist. So ist das nicht. Wir nehmen diesen Preis halt weg, sondern wir bieten an, das, was da ist, saisonal da ist. Natürlich muss es reichen, also muss es schon eine faire Vorstellung von dem sein. Aber im Vordergrund steht halt wirklich, was kostet die gesamte Landwirtschaft und nicht, was kostet das einzelne Produkt.
Das ist ein sehr spannender Aspekt, weil wir haben jetzt die letzten Jahre sehr viel Öffentlichkeitsbildungsarbeit gemacht zum Thema, wo kommen die Sachen eigentlich her? Na, das war ja der Anfang. Also kommt die Milch aus dem Regal im Supermarkt oder wo kommt da her? Also einfach die Leute da dran zu führen, dass es eben landwirtschaftliche Produktion gibt und was da dran hängt. Und das ist jetzt für mich noch eine Stufe weiter gedacht. Also was hängt da alles dran? Was kostet es wirklich? Maschinen oder was man dafür auch braucht. Ne? Das ist wirklich spannend zu sehen. Kommen denn die Leute dann auch regelmäßig hier auf den Hof zum Gemüse abholen oder zum Mithelfen oder wie ist das?
Genau, also wir organisieren sogenannte Arbeitseinsätze. Mhm. Die sind, wir versuchen sie monatlich zu halten. Es hängt natürlich immer vom Wetter ab, wir müssen das ja auch organisieren, von der Organisation ab. Und monatlich wird dann halt ja, was eben ansteht, angegangen. Wir haben jetzt diese Woche einen Arbeitseinsatz und da wollen wir den Kohl zum Beispiel hacken und jeden, der ist jetzt unbedingt dran. Und das ist halt die Möglichkeit dann für den Mitglied mitzubekommen, ach ja, Möhren wachsen nicht auf Bäumen, sage ich immer gerne, oder wie überhaupt mein Gemüse wächst. Und wenn die Mitglieder da sind, sage ich jetzt auch immer gerne, das ist euer Gemüse. Wenn wir es nicht pflegen, dann habt ihr kein Gemüse oder so. Das ist jetzt klingt ein bisschen drastisch, aber darum geht es tatsächlich zu wissen, nicht nur wie viel kostet mein Gemüse, sondern zu wissen, okay, wo kommt das her? Wie wird es hergestellt? Wie wird es gepflegt? Also diesen ganzen Kreislauf überhaupt, sage ich mal, vom Saatgut bis zum erntefähigen Gemüse mitzubekommen. Hautnah. Und das ist die Möglichkeit, die wir da monatlich anbieten durch diese Arbeitseinsätze.
Also es ist auch sehr viel Kommunikationsarbeit. Ne? Es ist nicht still vor sich hin wirtschaften, sondern auch viel mit den Leuten reden, erklären, erläutern. Ein Thema in der Landwirtschaft ist in den vergangenen Jahren auch Stress, Druck, Existenzängste vor den ganzen Perspektiven, die Landwirtschaft bietet oder vielleicht nicht mehr so bietet. Da wurde wenig drüber gesprochen, aber ich weiß trotzdem, dass es einige sehr beschäftigt. Würdest du sagen, so ein Modell, so ein transparentes Modell, aber auch mit viel Kontakt zu den Leuten, die letztendlich das Gemüse dann auch essen, hilft da ein Stück? Also für deinen gesamten Kontext betrachtet, macht es zufriedener oder dass man irgendwie mehr Bindung hat oder mehr Verständnis für die eigene Arbeit? Ist das eine Idee oder?
Ja, also auf jeden Fall hilft das. Um mal gleich ein praktisches Beispiel zu nennen, tatsächlich, das kann man ja auch sagen, ist es so, durch die Trockenheit letztes Jahr hatten wir so gut wie keinen Lagerkohl. Das haben wir dann auch kommuniziert, dass es wahrscheinlich keinen Lagerkohl geben wird. Wir konnten dann aber tatsächlich 2 Wochen, also 2-mal Kohl liefern, jetzt Weißkohl und ich glaube einmal Rotkohl und haben das aber auch direkt in der Mitgliederversammlung genannt, gesagt, Leute, es gibt keinen Kohl und es kann dementsprechend sein, dass wir auch im Winter einen Monat aussetzen müssen Und wir haben es jedem freigestellt, ob sie bezahlen möchten oder nicht, diesen Beitrag. Und tatsächlich ist es so, dass 98% oder sagen wir 98% der Leute bezahlt haben. Und das ist für mich eine Nachricht, die oder ein Ergebnis, was unheimlich zufriedenstellend ist. Nicht nur, aha, ich kriege mein Geld und so, schön, toll, obwohl die Leute kein Gemüse kriegen, sondern da ist einfach ein Rückhalt da und eine Risikobereitschaft zu verstehen, dass, dass der Klimawandel halt auch wirklich ein ernstes Problem ist, nicht nur für die Natur und zum Beispiel die Landwirtschaft, sondern dass ja auch die Verbraucher, Verbraucherinnen letztendlich getroffen werden, direkt. Und dann bewusst sich für die solidarische Landwirtschaft zu entscheiden, heißt ja auch, sich bewusster zu entscheiden, Risiko einzugehen. Da, ja, dass es immer häufiger wird. Nochmal zur Frage zurück, der Existenzängste. Also es, wie schon gesagt, solidarische Landwirtschaft gibt unheimlich Rückhalt. Es gibt eine Gemeinschaft, die einen unterstützt, das über ein ganzes Jahr lang, monatlich, nicht nur finanziell, sondern auch praktisch, wir haben es gehört, durch die Arbeitseinsätze, aber auch durch die Rückmeldung, die dabei entstehen. Also wir sind beim Arbeitseinsatz, da geht es natürlich um Arbeit, aber meistens gibt es danach noch einen Kaffee und vielleicht hat jemand einen Kuchen mitgebracht und dann reden wir miteinander. Und da werden Probleme ausgetauscht und das sind nicht nur Probleme aus dem Acker, sondern das sind auch gesellschaftliche Probleme und das ist eben dieser Austausch, der dabei entsteht. Also solidarische Landwirtschaft ist nicht nur Vermarktung, sondern das ist auch was Soziales, also wo man sich als Menschen trifft. Und ich denke, das ist halt was unheimlich, unheimlich Positives. Dennoch ist es so, dass ich als Landwirt, als Bauer mit großen Sorgen halt auf die Zukunft gucke, auf die Hitze gucke, die immer mehr wird. Und ich denke, wenn man vernünftig genug ist, dann weiß man schon, dass es mehr wird und dann weiß man schon, dass man da reagieren muss. Und das Problem, was ich persönlich habe, ist, dass ich die Reaktion finde, in der Landwirtschaft kommt einfach zu kurz, kommt einfach zu wenig, zu kurz. Es ist ein weiterhin weiter so und das finde ich als Kleinbauer vor allem sehr schwierig, weil wir wahrscheinlich am ersten drunter leiden werden, dass das halt schwieriger wird.
Ja, also Sorge, aber auch Freude liegen eng zusammen.
Ja, als Landwirt ist das, oder Bauer ist das sowieso immer so. Man, egal was ist, es ist nie das richtige Wetter.
Ja, okay. Manchmal kann man sagen, das hilft der einen Kultur und der anderen ist es dann halt nicht zuträglich. Ne? So kann man sich noch ein bisschen helfen, aber ja, also ist auf jeden Fall eine Herausforderung jeden Tag. Jetzt nochmal ins Kleine. Was habt ihr die nächsten 1-2 Jahre vor? Ist jetzt mit 60 Anteilen erstmal gut oder wollt ihr noch vielleicht was anderes ausprobieren, eine andere Kultur noch aufnehmen? Habt ihr irgendwas vor?
Genau, also wie gesagt, wir klein bleiben, klein aber fein. Ja. Also bloß nicht zu sehr wachsen, die Möglichkeiten. Aber in der Zukunft ist es schon so, dass wir den Anbau eigentlich so belassen wollen, wie wir sind, wie er ist, Entschuldigung. Wir wünschen uns aber schon, dass zum Beispiel mehr Leute mitarbeiten könnten. Also ich rede jetzt hier nicht von eben Arbeitseinsätze, sondern tatsächlich vielleicht eine Familie, die dazukommt, vielleicht ja in Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Also dass man auch einfach mehr abgepuffert wird. Das ist halt schon der Wunsch. Dafür muss aber es finanziell stimmen. Und da muss man sich anpassen, aber das sind so Zukunftsfragen, die wir nicht beantworten können, weil wir sie nicht, ja, das sind halt eher so Wünsche. Ja. Aber natürlich geht es uns in Zukunft halt wirklich immer mehr, wie gehen wir mit dem Klimawandel um, wie gehen wir mit der Hitze, mit Starkregen um, eben so mit diesem Extremwetter und da, das ist unser Anliegen halt, mehr eben in diese Nachhaltigkeit zu investieren, sei es Bäume auf dem Acker zu pflanzen, sei es eben mit Mulch anzubauen, das sind da so, ja, Techniken, die wir anwenden wollen und ja.
Na, das ist doch mal ein guter Plan, mit Hoffnung auf sich zukommen zu lassen und dabei nicht untätig zu bleiben, ist ein guter Ansatz, dem zu begegnen, was kommen wird. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Danke für das Gespräch und den Einblick hier in die Gemüseanbau und in die solidarische Landwirtschaft. Und ich wünsche euch alles Gute, dass es hoffentlich bald regnet, das können wir jetzt brauchen, und gut weitergeht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass du da warst.